Herr Jesus, wir danken dir für deine wunderbare, kostbare, so ermutigende Gegenwart. Wir danken dir, dass du diese Versammlung heute zu einer ganz besonderen machst, Herr Jesus, weil du da bist, weil du uns an dein Herz drückst, weil du uns deine Liebe zeigen willst, weil du Worte des Lebens für uns hast, weil von dir Ermutigung ausgeht. Herr, du bist Licht, hüll uns in dieses Licht. Herr Jesus, du bist das wahre Brot, speise uns. Herr, du bist das Wasser des Lebens, tränke uns. Herr, rede zu uns, wir hören. Wir wissen, dass der Herr Jesus große Versammlung auch erlebt hat. Die Bergpredigt war so eine große Versammlung. Aber oft waren es einzelne Gespräche, die er führte. Denken wir an Nikodemus, der zu ihm nachts kam und mit ihm redete er über das Geheimnis der Wiedergeburt, wie man in Gottes Reich hineinkommen kann und wie man dieses Reich sehen kann. Du musst von Neuem geboren werden. Dieser Vers Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, ist in diesem Gespräch gesagt worden. Auch der Vers, so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden. Alles in einem Gespräch. Auch in Johannes 4, das Gespräch mit der Samariterin dort am Brunnen. So großartig, so gewaltig. Der Herr spricht über wahre Anbetung. Er spricht über einen Brunnen, der in uns nie versiegen wird. Wenn du wüsstest, wer der ist, der mit dir redet, du betest ihn, er gebe dir lebendiges Wasser. Alles in einem Gespräch. Und so war es auch das, was ich euch heute hier mitteile. Es kam zustande in einem Gespräch, in einer Gemeinschaft. Es gibt eine Schwester, eine gläubige Frau, die immer wieder in Abständen zu uns kommt, morgens so von 10 bis vielleicht 11:30, wenn sie den Bedarf hat, Gemeinschaft zu haben, auch wenn sie in Not ist. Sie nennt das Auftanken. Das wollen wir eigentlich nicht so, weil wir möchten ihr vielmehr die Tankstelle empfehlen, bei der sie selbst jeden Tag auftanken kann. Aber wir dienen dieser Schwester gerne. In diesem Sinn, dass wir sie ermutigen. Sie ist eigentlich permanent mit einer ganz großen Last beladen. Ihr Mann hat sie schon sehr früh verlassen. Die beiden Töchter waren noch klein. Sicherlich auch aufgrund ihrer Not ist sie zum Herrn gekommen, hat sie ihn gefunden, ist sie gläubig geworden. Auch ihre beiden Kinder wurden Kinder Gottes. Mittlerweile sind die Töchter verheiratet, haben gläubige Ehepartner gefunden. Es gibt Enkelkinder. Doch das, was diese Schwester so bedrückt, ist das Verhalten ihrer ältesten Tochter. Sie wurde immer abweisender, immer distanzierter, ohne dafür einen Grund zu nennen. Und es wurde zu einem großen Widerspruch, denn sie ist auch gläubig. In der Gemeinde ist sie sehr hoch angesehen. Sie wird für ihr Engagement gelobt und bewundert. Aber die Mutter sah und sieht seit vielen Jahren ein völlig anderes Gesicht. Sie verwehrt ihr den Zugang zu ihren Enkelkindern. Sie schreibt ihr eine Latte von Forderungen. Ohne mich kein Gespräch mit meinen Kindern, kein Termin ohne meinen Zuspruch, meine Einwilligung. Keine Geschenke. Sie weiß nicht, die Großmutter, wie sie sich verhalten soll an Weihnachten, an Geburtstagen. Geschenke kommen zurück. Wir haben gesagt, wir wollen nicht, dass du in den Kindern was schenkst, hier ist das Geld wieder, wir wollen es nicht. Und mittlerweile ist diese Schwester so verunsichert, weil sie sagt, alles, was ich tue, mache ich falsch, stößt nur auf Ablehnung. Ich kann euch nicht beschreiben, wie oft sie bei uns geweint hat und oft mit Wehklagen, sodass ich dachte, was denken die Nachbarn heute, was bei uns hier passiert. Und das letzte, vorletzte Mal eigentlich, als wir uns trafen, gab der Herr ein Wort in mein Herz, das ich dann aufschlug und das ich las. Und aus diesem Wort gab es eine Antwort für diese Schwester und für ihre Situation. Jeremia 17, die Verse 5 bis 8. Ich lese sie noch einmal nach der Luther-Übersetzung, die ich lieb habe von seit vielen, vielen Jahren und bei der ich geblieben bin. Dort heißt es, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch, also eigene Kraft oder die der anderen, für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Er ist wie ein Dornstrauch in der Wüste und wird nicht sehen das Gute, das kommt, sondern er wird bleiben in der Dürre der Wüste, im unfruchtbaren Land, wo niemand wohnt. Gesegnet aber ist der Mann, die Frau, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der oder sie, der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Immer wieder wundere ich mich, wie viel in nur wenigen Versen in Gottes Wort enthalten ist. Wir haben hier 4 Verse, 5 Sätze eigentlich, die voller Wahrheit sind, voller Hilfe, voller Darreichung. Und es ist wichtig, dass wir uns heute Morgen Zeit nehmen, sie zu betrachten. Ihr Lieben, hier werden lebenswichtige Fragen beantwortet. Fragen für dich und für mich, deren Beantwortung notwendig sind. Zum Beispiel die Frage, was bringt mich unter einen Fluch? Oder die Frage wird beantwortet, was macht mich zu einem Gesegneten des Herrn? Drittens, was lässt mich zum Dornstrauch in der Wüste werden? Viertens, wie werde ich zu einem Baum, der am Wasser gepflanzt ist? Fünftens, wie verhindere ich, dass meine Blätter verwelken? Sechstens, wie ist es möglich, dass ich ohne Aufhören Früchte bringe? Lasst mich vorher sagen, es heißt hier nicht, verflucht ist, wer nicht an Gott glaubt. Wir können hier nicht einfach nur sagen, das gilt für Ungläubige. Nein, hier heißt es, ein Mensch, der sich auf Menschen verlässt. Dieser Mensch, der auf sich selbst baut, ist unter einem Fluch, weil die ganze Schöpfung unter einem Fluch ist. Ein Mensch, der mit seinem Herzen vom Herrn weicht, und das ist jederzeit möglich, für dich und für mich, wir können 30, 40, 50 Jahre gläubig sein und dann sind wir mit unserem Herzen plötzlich nicht mehr bei dem Herrn. Ein Mensch, der mit seinem Herzen vom Herrn weicht, dieser Mensch ist wie ein Dornstrauch in der Wüste. Dieser Mensch wird das Gute, das kommt, nicht mehr sehen oder überhaupt noch nicht gesehen haben. Er wird in der Dürre der Wüste bleiben, im unfruchtbaren Land, wo niemand wohnt. Lass uns zuerst einmal erklären, dass Gott keine Wüste erschaffen hat. Im Gegenteil. Als Gott sprach, am Anfang in der Bibel gesagt, und Gott sprach, als Gott sprach, leuchtete Licht auf. In der Dunkelheit, zuvor war alles dunkel, wüst und leer. Als Gott sprach, erblühte die Erde. Das, was zuvor wüst und leer war, fing an zu grünen und zu sprossen. Gott pflanzte eine Wüste, er pflanzte einen Garten und er setzte den Menschen nicht in die Steppe, sondern mitten in diesen Garten. Und von diesem Garten, sagt die Bibel, ging ein Strom aus, so machtvoll, dass er sich in vier Hauptarme teilte und ins Land hinausfloss. Es ist nicht unser himmlischer Vater, der Wüste erschafft. Es ist vielmehr der Gott dieser Welt. Es gibt eine Bibelstelle, ich lese sie euch vor aus Jesaja 14, Vers 17. Dort heißt es, der den Erdkreis zur Wüste macht, seine Städte zerstört und seine Gefangenen nicht nach Hause entlässt. Das ist der Gott dieser Welt. Er schafft Wüste. Er ist es, der nicht will, dass irgendein Mensch auf Gott vertraut. Er will, dass wir auf unsere eigene Stärke bauen, dass wir auf uns vertrauen, nicht auf Gott. Und er setzt alles daran. Und glaub mir, jeden Tag versucht er, dass wir mit unserem Herzen vom Herrn weichen. Das will er. Er konnte es nicht ertragen, als Gott Hiob rühmte. Hast du auch auf meinen Knecht Hiob Acht gehabt? Wie er mir folgt, wie er mir vertraut. Er konnte es nicht stehen lassen. Meinst du, dass Hiob dich umsonst liebt oder ehrt oder anbetet? Taste ihn an, seinen Besitz, seine Familie, seine Gesundheit. Was gilt's? Und jetzt kommt sein Wunsch. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht absagen. Das will er. Glaub mir, er wird jeden Tag versuchen, dass du mit deinem Herzen vom Herrn weichst. Und seltsam. Es dauerte nicht lange. Und das, was der Teufel wollte, sprach die Frau Hiobs aus. Sie sagte, hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Jetzt kommt es. Sage Gott ab. Genau das hat der Teufel gewollt. Jetzt sagte seine Frau. Sage Gott ab und stirb. Das ist wahr. Jede Stunde, in der wir Gott abgesagt haben und mit unserem Herzen von ihm weichen, ist ein Stück zeitlichen Todes. Die Wahrheit ist, dass wir, wenn wir mit unserem Herzen vom Herrn weichen, zu einem Dornstrauch in der Wüste werden. Das ist die Wahrheit. Lass uns kurz mal einen Dornstrauch betrachten. Dornen verletzen. Dornen wirken immer abweisend. Wir haben einen Rosenbusch. Sobald man dem nur zu nahe kommt oder da reingreift, fängt es an zu bluten. Irgendwo hast du die Haut schon aufgerissen. Dornen sind feindlich und sie schaffen Distanz. Dornen beschreiben ein menschliches Herz, das immer auf Abwehr begriffen ist. Gefühle werden als Schwachheit erachtet. Kritik wird abgeblockt. Immer ist dieser Mensch dabei, sich zu rechtfertigen. Immer. Immer fühlt er sich angegriffen. Das ist ein Dornstrauch. Die Botschaft, die von diesen Menschen ausgeht, lautet: Komm mir nicht zu nahe, wenn du nicht verletzt werden willst. Dornen machen einsam. Der wird nicht sehen, das Gute, das kommt. Das ist ganz schlimm. Es ist schon schlimm, in der Wüste zu wohnen, unter einem Fluch zu sein, im unfruchtbaren Land. Es ist schlimm, ein Dornstrauch zu sein. Doch ihr Lieben, wisst ihr, was noch schlimmer ist? Wenn ich gar nicht weiß, dass dort, wo ich mein Leben zubringe, dass das gar nicht Gottes Plan für mein Leben war. Wenn ich gar nicht erkenne, wo ich mein Leben zubringe und warum es mir so geht. Das Schlimme ist, wenn man nicht sieht, das Gute, das kommt, das Gute, das Gott für uns seit 2000 Jahren in und mit durch Jesus Christus bereitet hat. Wer das gar nicht sieht, es gibt nichts Schlimmeres. Warum sehen viele das Gute nicht? Die Antwort lautet 2. Korinther 4, 3 bis 4. Denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Diese Herrlichkeit nicht zu sehen, ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Ihr Lieben, jede Stunde, jeder Tag, an dem wir diese Herrlichkeit nicht sehen, weil wir mit unserem Herzen auf etwas anderes ausgerichtet sind, ist ein verlorener Tag, ist verlorene Zeit. Das Gute nicht zu sehen, das ständig kommt, weil Christus da ist. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Römer 8. Gott hat uns mit Christus alles geschenkt. Er ist der hundertprozentige Segen Gottes. Das nicht zu sehen, das ist schlimm. Wie schlimm ist es, wenn ich blind bin und ich sehe, was Gott mir mit Christus bereitet hat? Verflucht ist, heißt es hier. Ihr lieben Geschwister, es ist nicht Gottes Wille, dass irgendein Mensch, auch nur einer, unter einem Fluch lebt. Die Bibel erklärt uns, Galater 3, 13, dass Christus für uns zum Fluch geworden ist. Denn, so sagt die Schrift, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Stell dir vor, Gott hat Christus für dich zum Fluch werden lassen. Er hat deinen und meinen Fluch auf sich geladen. Er wurde für uns zum Fluch gemacht. Warum? Weil Gott nicht will, dass irgendjemand unter dem Fluch bleibt. Jesus ist für uns zum Fluch geworden, damit du nicht in der Wüste leben musst, damit du nicht zum Dornstrauch wirst. Er hat deinen und meinen Fluch getragen, damit wir zu einem Baum werden können, der am Wasser gepflanzt ist. Gesegnet ist der, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Lass mich dich fragen, wann? Wann gilt dieses Wort? Und wem gilt es? Du musst sagen, es gilt mir. Und es gilt jetzt. Und es gilt immer jetzt. Und wenn es nicht mir gilt, dann gilt es keinem. Und wenn es nicht jetzt gilt, dann hat es nie gegolten und dann wird es niemals gelten. Gesegnet ist, der sich auf den Herrn verlässt, dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht. Seine Blätter bleiben grün. Er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Ihr Lieben, wie ist es dazu gekommen, dass wir, die wir in der Wüste ein Dornstrauch waren, wie sind wir ans Wasser gekommen? Wie sind wir dorthin gepflanzt worden? Was ist da passiert? Wie kann jemand aus der Wüste von einem Dornstrauch zu einem am Wasser gepflanzten Baum werden? Wie ist das möglich? Wer schafft das? Die Antwort lautet, unser Gott hat uns verpflanzt. Ein Mensch, der in Christus ist, in Christus Jesus, ist ein Mensch, der verpflanzt wurde. Er wurde versetzt von einem Ort zu einem anderen. Ist jemand in Christus? Ist er eine neue Schöpfung? Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Dieser Mensch ist nicht mehr in Adam. Dieser Mensch ist jetzt in Christus. Er ist nicht mehr die alte Schöpfung. Er ist die neue Schöpfung. Er ist nicht mehr irdisch. Er ist himmlisch. Kolosser 1, Vers 13. Gott hat uns von der Macht der Finsternis errettet und in das Reich des Sohnes, seiner Liebe, Achtung, versetzt. Ortswechsel, ein Ortswechsel fand statt. Von der Wüste zum Wasser. Danke, Herr. Jetzt, durch den Glauben, sind wir in Christus hineinversetzt worden. Wir sind in ihn hineingepflanzt worden, in ihn hineingewurzelt worden. Wir sind mit Christus auferweckt, lebendig gemacht, in die Himmel versetzt, in Christus, gestorben, begraben, lebendig gemacht, auferweckt, auferstanden, aufgefahren, in den Himmel niedergesetzt, in Christus. Amen. Wir sind ein Baum, am Wasser gepflanzt. Du bist kein Dornstrauch mehr. Wer dir das einreden will, lügt. Und wenn du selbst der Meinung bist, du wärst ein Dornstrauch, dann lügst du selbst. Denn Gott sieht es anders. Er hat dich verpflanzt. Amen. Paulus sagt, wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so lebt in ihm und seid in ihm verwurzelt und gegründet. Hast du gelesen? Seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und seid reichlich dankbar. Wie ihr nun den Herrn Jesus aufgenommen habt, so lebt in ihm und seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben und seid reichlich dankbar. Diese Wahrheit, ihr lieben Geschwister, soll in unserem Herzen wohnen und sie soll uns täglich erquicken und erfreuen. Du bist ein Baum am Wasser gepflanzt. Du hast Christus Jesus angenommen. Du bist in ihm gewurzelt und gegründet. Du lebst nun in ihm. Er ist dein Leben geworden. Er ist deine Geschichte geworden. Deine alte Geschichte ist in seinem Grab. Seine Geschichte ist deine Geschichte geworden. Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht. Seine Blätter bleiben grün, er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt. Er bringt ohne Aufhören Früchte. Ihr lieben Geschwister, ich bin nicht gesegnet, weil ich ein besserer Mensch bin. Ich bin gesegnet, weil Gott mich in Christus gepflanzt hat. Ein Gesegneter des Herrn zu sein, bedeutet jedoch nicht, dass es in seinem Leben keine Hitze und kein dürres Jahr geben wird. Das bedeutet es leider nicht. Wir alle lieben die fetten Jahre. Keiner mag dürre Jahre. Keiner jubelt. Oh, wie schön. Die Spritpreise gehen nach oben. Wie wunderbar. Jetzt kostet das Heizöl dreimal so viel. Halleluja. Wir lieben die fetten Jahre. 7 Jahre war es in Ägypten. Fette Jahre. Meinst du, irgendjemand wäre in der Zeit zu Josef gekommen und hätte bei ihm Brot kaufen wollen? Überhaupt nicht. Gab es genug im Supermarkt? Alles da. Dann kamen die mageren Jahre. Und plötzlich standen sie Schlange bei Josef, brauchten einen Termin. Ich sage euch, die mageren Jahre bringen uns zu Christus, nicht die fetten Jahre. Gesegnet sind die mageren Jahre. Du bist nicht überzeugt, ich weiß es. Ich bin davon überzeugt. Ein dürres Jahr kommt, wenn unsere Einnahmenquellen in Gefahr sind, Teuerung. Ein dürres Jahr kommt, wenn wir plötzlich krank werden. Ein dürres Jahr kommt, wenn wir mit irgendjemand im Streit leben, in Unversöhnlichkeit, dann wird es extrem dürr. Ein dürres Jahr kommt, wenn es dem Teufel gelungen ist, Zweifel an Gott zu sehen, an seiner Güte und daran, dass er gut ist. Dann beginnt ein dürres Jahr. Ja, es gibt Durststrecken. Doch die Frage lautet, wie gehen wir damit um? Lass mich dir Folgendes sagen. Ein dürres Jahr prüft dein Herz. Ein dürres Jahr offenbart, auf wen du wirklich vertraust. Erinnert ihr euch, dass Jesus auch in der Wüste war? Ja? 40 Tage lang, nicht 4 Stunden. Nicht 4 Tage, 40 Tage lang. Auf Wunsch seines Vaters. Der Heilige Geist leitet ihn in die Wüste. Jesus war nicht in der Wüste, weil er es selbst verschuldet hatte. Weil er mit seinem Herzen von Gott abgewichen war. Keineswegs, im Gegenteil. Es war Gottes Wille. Doch am Ende dieser Zeit, ihr Lieben, nach 40 Tagen Wüste, war er nicht ausgetrocknet, war er innerlich nicht verdorrt, war er innerlich nicht ausgelaugt, er war nicht kraftlos. Im Gegenteil, er war innerlich top genährt und gestärkt. Der Menschensohn, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, dem physischen, Er hatte 40 Tage lang nichts gegessen. Er war trotzdem top genährt. Er hatte Worte des Lebens aus dem Mund seines Vaters gegessen. Das war seine Speise. Sein Herz war keinen einzigen Moment vom Vater abgewichen. Als der Teufel zu ihm sagte, bist du Gottes Sohn? Sprich, dass diese Steine Brot werden, antwortete ihm der Herr, es steht geschrieben. Der Mensch lebt, merkst du? Wohl durchlebte er. Der Mensch lebt von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Und diese Worte hatte Jesus 40 Tage lang genossen und gegessen. Worte des Zuspruchs, Worte der Ermutigung, des Trostes. Worte, die aus dem Mund seines Vaters gekommen waren. 40 Tage Entbehrung, 40 Tage Einsamkeit. Und in dieser Zeit hat Jesus keinen Moment gedacht, Vater, was soll das alles hier? Warum bin ich hier? Was für eine nutzlose Zeit. Wo soll ich dich hier verherrlichen? Es ist niemand da, ein paar Eidechsen, ein paar komische Schlangen. Vater, was hat das für einen Sinn? Er hat keinen Moment diese Fragen gestellt, die wir ständig fragen. Warum muss das passieren? Jesus vertraute seinem Vater mit ungeteiltem Herzen. Er zweifelte keinen Augenblick an dessen liebevoller Fürsorge. Überlegt einmal. An diesem trostlosen Ort, wo wir hätten sagen können, was soll hier passieren zur Ehre Gottes? An diesem trostlosen Ort geschah Gewaltiges. Wisst ihr, was dort geschah? Ein Mensch, nicht Gott, nicht Gottes Sohn, sondern ein Mensch überwand Satan. Es steht geschrieben, in einer Weise, wie auch du und ich ihn überwinden können, mit dem Wort der Wahrheit. Jeder kann dieses Beispiel erleben und diesem Beispiel folgen. Jeder. Du und ich auch. Gesegnet ist, der sich auf den Herrn verlässt. Liebe Geschwister, noch einmal, warum ist dieser Mensch gesegnet? Warum fürchtet er sich nicht? Warum sorgt er sich nicht? Warum bleiben seine Blätter grün? Warum bringt er ohne Aufhören Früchte? Die Antwort lautet zweierlei. Erstens, weil er am Bach gepflanzt ist und zweitens, weil er seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Amen. Ich bin überzeugt davon, dass ihr, die ihr heute Morgen hier seid, alle Bäume gepflanzt an Wasserbächen seid. Aber ich bin nicht unbedingt der gleichen Überzeugung, dass jeder von euch in dieser Woche pausenlos seine Wurzeln ausgestreckt hat und von diesem Wasser getrunken hat. Das wage ich nicht zu sagen. Amen. Glaubt ihr, dass das ein Unterschied ist? Sehr wohl. Jawohl, wir wurden am Wasser gepflanzt. Doch wir fürchten uns nicht, wenn die Hitze kommt, weil wir unsere Wurzeln zum Bach hinstrecken. Wir fürchten uns nicht, wenn die Hitze kommt. Was ist die Hitze? Es wird sofort heiß, wenn ich einen Fehler mache. Es wird heiß, wenn Dinge geschehen, die mir Sorgen oder Angst einjagen. Aber wir sorgen uns nicht. Wir sorgen uns nicht, wenn die Hitze kommt. Warum? Weil wir Wurzeln haben, die wir zum Bach hin ausstrecken können. Während die Hitze kommt, können wir in verborgener Weise, unsichtbar, wo es niemand bemerkt, Verbindung aufnehmen mit dem Lebensstrom des dreieinen Gottes. Und wir können von ihm trinken, aus dem Brunnen des Heils. ohne Unterlass. Erinnert ihr euch, was der Herr der Samariterin sagte? Wenn du wüsstest, wer der ist, der mit dir redet, du betest ihn. Er gebe dir lebendiges Wasser und dieses Wasser wird in ihm zu einem Brunnen werden. Bist du dir der Tatsache bewusst, dass in dir ein Brunnen lebendigen Wassers quillt? Ewiges Leben, das Leben Gottes, das Leben Jesu Christi. Und du musst nur mit deinem wiedergeborenen Geist dich ausstrecken. Deine errettete Seele, deine Seele soll Wasser trinken aus deinem Geist. Dort ist der Brunnen. Lass das Wasser hineinfließen in deinen Verstand, in deine Gefühle, in deinen Willen. Trinke von diesem Wasser. Es ist nicht irgendwo, es ist nicht an einem Ort, zu dem du laufen musst. Es ist in dir, der Brunnen ist in dir. Und deine Seele kann alle Zeit trinken. Er wird niemals mehr dürsten. Wieso kann der Herr sowas sagen? Du wirst nie mehr Durst haben, weil du den Brunnen die ganze Zeit, 24 Stunden am Tag, mit dir herumträgst. Wie kannst du da noch Durst haben? Du musst nur trinken. Streck deine Wurzeln aus. Du bist doch gepflanzt an den Wasserbächen. Noch kurz. Wie strecke ich meine Wurzeln zum Bach hin? Indem ich mein Herz immer wieder Jesus zuwende. Ich weiß nicht, wie oft am Tag ich den Namen des Herrn anrufe. Herr Jesus Christus, ich atme diesen Namen. Du bist da. Du lebst in mir. Du hast mich lieb. Ich danke dir. Allein nur innezuhalten, ihr Lieben, wie dieser zehnte Aussätzige auf seinem Weg. Nicht nach vorne eilen, irgendetwas, was ich jetzt gerne tun würde, meine Familie sehen, meine Kinder, meine Frau, mal wieder richtig essen, mal was weiß ich, einen Bummel machen durch ein Kaufhaus. Nein, innehalten. Umkehren. Was macht er? Er geht zurück zu Jesus. Und was macht er dort? Er dankt. Ihr Lieben, allein das mitten im Alltag innehalten. Innerlich eine Wendung machen, Jesus danken, seinen Namen anrufen, der Name, in dem das ganze Heil Gottes enthalten ist. Was ich habe, das gebe ich dir, sagte Petrus zu dem Lahmen, im Namen Jesu Christi. Wir haben kein Gold und Silber zu verschenken, aber was wir haben, ist der Name Jesu und wir geben ihn, wir tragen ihn. Dieser Name ist voller Heil. Und wo immer wir sind, können wir diesen Namen anrufen. Und der Herr sagt, Römer 10 sagt, er ist reich für alle, die ihn anrufen. Der Herr ist reich für alle, das Wasser ist da. Aber strecke deine Wurzeln aus, trinke von diesem Namen lebendiges Wasser. Wenn der Herr dir ein Wort zuspricht, dann sag nicht, ach, das klingt schön, wunderbar, schreibe ich mir mal auf. Und dann gehst du in deinen Alltag und hast es wieder vergessen. Murmle dieses Wort, bete dieses Wort, sprich dieses Wort. Atme es, danke Herr, du hast gesagt, es steht geschrieben. Lass uns noch mal kurz zusammenfassen. Wir fragen ja immer, was habe ich davon, ja? Welchen Nutzen habe ich davon, okay? Was habe ich davon? Okay, wenn du nach Hause gehst, was habe ich heute mitgebracht? Was habe ich empfangen? Was ist mir wichtig geworden? Ich wiederhole nochmal. Was bedeutet es, gesegnet zu sein? Du bist am Wasser gepflanzt. Du bist versetzt aus der Wüste. Du bist kein dürrer Dornstrauch mehr. Zweitens, du verdorst nicht länger. 2. Korinther 4 sagt, wenn unser äußerer Mensch auch verdorrt, der innere wird von Tag zu Tag erneuert. Du hast keine Vorstellung, wie jung ich innerlich bin. Kaleb sagte mit 85, schau mal hier, Ich bin heute noch so stark wie damals, als ich auszog, vor 45 Jahren. Was hat ihn so frisch gemacht? Der Segen des Herrn. Sagt die Schrift, auch im Alter werden sie blühen und grünen. Es ist so schön, geistlich nicht zu verdorren. Drittens, du musst dich nicht fürchten. Du sorgst dich nicht. Ich sorge mich nicht um den Ölpreis. Glaubt mir, ich sorge mich nicht. Ach, Jesus. Deine Blätter bleiben grün. Ist das nicht wunderschön? Du bringst ohne Aufhören Früchte. Wisst ihr, Geschwister? Wir denken immer, Frucht bringen heißt, irgendjemand zum Herrn führen, irgendetwas Großartiges getan zu haben für den Herrn. Lass mich dir sagen, in Christus zu bleiben, bringt Frucht. Einfach nur in Christus zu sein und in ihm zu bleiben, bringt Frucht. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ohne Aufhören Früchte. In Christus zu ruhen, seinen Frieden zu genießen, mittendrin zu jubeln, sich zu freuen in dem Herrn, ihn vor Augen zu haben, ihm Danke zu sagen, zu loben, umzukehren und ihn zu preisen. Herr, ich danke dir. Das ist Frucht. Und die begehrt der Vater. Er will, dass wir uns an seinem Sohn erfreuen. Das ist die wahre Anbetung. Nachdem wir unserer Schwester gemeinsam diese Worte versucht haben, klarzumachen, was sie bedeuten, sagte ich zu ihr, solange du innerlich auf deine Tochter konzentriert bleibst und von ihr eine Veränderung erwartest, solange lebst du in der Wüste. Jedes Mal, wenn du an deine Tochter denkst, und dich danach sehnst, dass sie sich verändert und du nicht verstehst, warum sie sich so verhält und du traurig bist über ihr Verhalten, merkst du, dass du anfängst zu verdorren. Du wirst zum Dornstrauch in der Wüste. Ihr Lieben, wenn ihr das einmal verstanden habt, das, was du denkst, bringt dich entweder in die Wüste oder in den Himmel. Und ich sagte zu ihr, du sorgst dich und verlierst das Gute aus den Augen. Das, was Gott dir mit seinem Sohn geschenkt hat, du kannst es nicht mehr sehen. Nimm alles Schwere, das dich innerlich verdorren lässt, und lege es dem Herrn zu Füßen und lass es beim Herrn und rühre es nicht mehr an. Vertraue ihm, dass er zu seiner Zeit eingreifen wird. Amen. Ihr Lieben, wie viele Jahre musste Abraham warten, bis eine Verheißung in Erfüllung ging? 25 Jahre? Mit 75 gekriegt, mit 100 erst erfüllt. Und Josef, wie lange musste er warten? Von seinen Brüdern verkauft, ein Sklave in Ägypten und dort verleumdet, ins Gefängnis geworfen. Wie lange musste dieser Mann warten, bis sich sein Traum, seine Träume erfüllten und seine Brüder kamen, um sich vor ihm zu verneigen? Wie lange musste er warten? Musste er warten, bis Pharao ihn erhöhte. Er war 17, als er verkauft wurde. Er war 30, als er die Herrschaft in Ägypten übernahm. Und dann waren noch 7 fette Jahre, da waren seine Brüder noch nicht gekommen. Erst als die mageren kamen. Also müssen wir sagen, 13 plus 7, nehmen wir an, 2 Jahre, magere Jahre, mindestens 22 Jahre, bis die Brüder endlich kamen. So lange musste er warten. Aber Gott erfüllte seine Verheißung. Also was brauchen wir? Wir brauchen Geduld. Die Frucht des Geistes aber ist was? Geduld. Geduld. Habe Geduld mit dir und habe Geduld mit deinem Gott. Erwarte sein Eingreifen. Doch Achtung, während du auf sein Eingreifen wartest, strecke deine Wurzeln zum Bach hin und trinke aus dem Brunnen des Heils. Amen. Das kannst du jeden Tag. Darauf musst du nicht warten. Herr Jesus Christus. Zu Hause tat unsere Schwester Folgendes. Sie packte alle Erinnerungen an ihre Tochter, alle Geschenke, alle Bastelsachen, alle Bilder in einen Karton, Deckel drauf und stellte das weg. Sie packte dort nicht ihre Liebe hinein, die behielt sie. Jederzeit bereit, der Tochter zu vergeben. Aber alles, was sie jeden Tag visuell und gedanklich an ihre Tochter erinnerte, das tat sie weg. Aus dem Fokus. Deshalb sage ich dir, lieber Bruder und liebe Schwester, mache deine Lebensumstände nicht zum Mittelpunkt deiner Betrachtungen. Solange du deinen eigenen Mangel oder deine eigenen Fehler oder die Fehler anderer immer im Mittelpunkt deiner Betrachtung hast, solange lebst du in der Wüste und bist ein Dornstrauch dort. Es gibt vieles, das mich beschwert. Ich bin immer zu wenig. Was ich vom Herrn gesehen habe, ist zu wenig. Was ich von ihm erkläre und sagen kann, ist zu wenig. Mein Erkennen ist erbärmliches Stückwerk. Aber er ist das Vollkommene. Und er wohnt in dir und in mir. Und er macht unser Stückwerk völlig. Er fügt sich uns hinzu. Er hat es schon getan. Und er will es jeden Tag neu tun. Er macht mich völlig. Mein Gott aber wird all euren Mangel ausfüllen durch die Herrlichkeit Jesu Christi. Philipper 4, Vers 19. Ich beklage das Sichtbare und Zeitliche, weil ich so oft das Unsichtbare und Ewige aus den Augen verliere. Ich beklage meine Zerbrechlichkeit und ich leide unter meiner Sterblichkeit. Aber da ist immer auch Jesus, der Schatz in irdenen Gefäßen, der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Und wenn ich auf ihn schaue, kann ich alles ablegen, was mich beschwert. Amen. Und zum Schluss. Ich fand diese Stelle Offenbarung 2,9 an die Gemeinde in Smyrna gesagt. Du sagst, ich fühle mich hart bedrängt und arm. Doch dann sagt der Herr, ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Du bist aber reich. Was für ein wunderbares Wort. Der Herr sagt, ich kenne deine Bedrängnis, ich kenne deinen Mangel, ich kenne deine Armut, ich kenne die Gedanken, die dich verdorren lassen. Aber du bist reich, du bist am Wasser gepflanzt, du hast Wurzeln in mir, strecke sie aus, trinke vom Brunnen des Heils. Du musst dich nicht sorgen. Ich sorge für dich. Du musst dich nicht anstrengen, Frucht zu bringen. Bleibe in mir. und die Frucht, die du hervorbringst, wird Gott ehren. Herr Jesus, wir danken dir für diese kostbare Zeit, wo wir dein Wort betrachten und wo wir spüren, dass es deine Stimme ist. Meine Schafe hören meine Stimme. Es ist nicht die Stimme eines Menschen. Du selbst redest zu uns. Du rufst uns, dass wir uns abwenden von allem, was uns beschwert und was uns so mühselig, unseren Weg so mühselig werden lässt. Du weißt, was uns innerlich verdorren lässt, welche Gedankengänge wir gehen. Jesus, wir wollen dir danken, dass wir gepflanzt sind an Wasserbächen. Lieber Bruder und liebe Schwester, sage es jetzt innerlich dem Herrn, in deinem Herzen, sage ihm, ich danke dir, dass ich ein Baum bin, gepflanzt an den Wasserbächen. Ich bin ein Mensch in Christus. Ich bin gegründet und gewurzelt in dem Sohn der Liebe. Ich muss mich nicht fürchten. Meine Blätter werden grün bleiben, auch in dieser Woche. Und wenn ein dürres Jahr kommt, fürchte ich mich nicht. Herr Jesus, ich danke dir. Amen.